Radio 1.
Manchmal ist so ein Hype wirklich nicht geplant, glaube ich jedenfalls. Also 2014, Sie mögen sich erinnern, da kam Teil 1 ins Kino von Guardians of the Galaxy. Und es gab nur ein einziges Merchandising-Teil, was die Fans nicht überall kaufen konnten, nämlich den Sony Walkman TPSL2. Star-Lord Peter Quill hört darauf die Mixtapes seiner Mutter. Sehr anrührende Geschichte, also Kassetten auf Sonys erstem Walkman 1979. Miserabler Sound, aber seit den Guardians sind Fans plötzlich bereit, für dieses Gerät vierstellige Summen zu zahlen bei eBay. Im neuen Guardians Teil 3 wird der Walkman dann abgelöst durch den Microsoft Zune, einen billigen MP3-Player, also keine Mixtapes mehr im Universum. Dafür aber, vielleicht haben Sie die Fernsehberichte gesehen, im neuen Wim Wenders-Film. Lief gerade bei den Filmfestspielen in Cannes, werden wir wahrscheinlich nachher von Knut auch mehr dazu hören im Filmmagazin. Und siehe da, Wenders Filmheld hört im Auto natürlich Kassetten von Lou Reed bis Patti Smith. Weshalb die Profis mal nachfragen, was war das nochmal, diese Musikkassette, die vor genau 60 Jahren erfunden wurde. Beantworten kann das die promovierte Kassettenforscherin, Medienwissenschaftlerin und Journalistin Pia Fruth vom Institut für Medienwissenschaft der Uni Tübingen. Frau Fruth, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben vor ein paar Jahren bereits promoviert zur Medienkulturgeschichte der Audiokassette, ein Buch rausgebracht, das heißt Record, Play, Stop, die Ära der Kompaktkassette, erschienen bei Transkript. Also warum denn das eigentlich? Ich meine, Sie sind ja eine relativ junge Frau und die Kassette ist ein altes Medium. Was hat Sie beide zusammengebracht?
Naja, zuerst mal bin ich gar nicht so jung. Also die Kassette ist durchaus während meiner Jugend auch ein wichtiges, vielleicht sogar das zentrale Medium gewesen. Das ist mal das eine. Und das andere war, ich war auf der Suche nach einem Thema für eine Doktorarbeit. Und natürlich gibt es eigentlich alles schon, aber oh Wunder, zur Kassette gab es praktisch nichts. Und dann habe ich gedacht, das ist ja schön, das hat mein journalistisches und wissenschaftliches Interesse geweckt und dann bin ich durch die Republik getingelt und habe mit allen möglichen sehr spannenden Leuten über die Kassette sprechen dürfen. Das war natürlich auch eine tolle Arbeit.
Gut, dann drücke ich jetzt mal auf Play. Erzählen Sie mal, warum brauchte die Welt sowas, also als das erfunden wurde, eine Musikkassette, was konnte die, was vorher nichts anderes konnte?
Sie konnte eigentlich überhaupt nichts, was es nicht schon gab. Aufnehmen konnte man ganz prima in einer super Soundqualität mit Heimtonbandgeräten und abspielen konnte man ganz wunderbar über die Vinylschallplatte. Aber es war irgendwie, es war eben irgendwie auf der Schallplatte wiederum konnte man nicht aufnehmen. Und bei den Magnettonbändern, also bei den Heimtonbandgeräten, das war irgendwie in der Anwendung ziemlich kompliziert. Dann sind die Bänder von den Spulen gerutscht und so. Also gab es schon länger die Bewegung oder die Bestrebung eigentlich vor 1963, irgendwie diese Bänder zu verstauen in irgendeine Art von Gehäuse bei den Magnettonbändern. Und 1963 ist es dann eben Lou Ottens, dem Ingenieur von Philips, gelungen, ein kleines Plastikgehäuse mit einem genau schmaleren Bändchen zu entwickeln, wo keine Spulen mehr drin sind. Und das war dann die erste Kompaktkassette. Und damit war eigentlich endlich mal dieses Problem gelöst, dass man nur auf den Knopf drücken musste und nicht irgendwas einfädeln und umspulen.
Das hat sich ja nicht sofort durchgesetzt, war also nicht gleich so wie, sagen wir mal, der iPod oder so, wow, hier bin ich, Riesenerfolg. Wann hat es sich durchgesetzt und warum?
Also ich würde mal sagen, wann so genau, kann man es glaube ich nicht festmachen. Es hat sich einfach so ein bisschen eingeschlichen in den Alltag der Menschen. Also in den 80er Jahren, da war so 80er, 90er Jahre war eigentlich die Blütezeit. Da hat dann jeder Kassetten gehabt. Da waren zwei Dinge, glaube ich, relativ wichtig. Zum einen nämlich, dass es mal ein normiertes Maß gegeben hat. Also jede Kassette der Welt konnte in jedem Kassettenrekorder der Welt abgespielt werden, weil diese verschiedenen Formate, die es am Anfang noch gab, die waren alle weg. Also das heißt, es war so ein flächendeckender Austausch eigentlich möglich. Das war das eine, was wichtig war. Und das andere, denke ich, hat auf jeden Fall der Walkman mitgebracht, den wir vorher schon angesprochen haben, 1979. Das wurde zu einem Gegenstand, auch zu einem Prestigeobjekt für Jugendliche. Und man war hochmobil und konnte alles eigentlich mit dem eigenen Musiksound unterlegen. Und das war natürlich sehr attraktiv. Und ich denke mal, diese zwei Sachen, man konnte Kassetten tauschen, man konnte irgendwo schnell eine Kassette rein und irgendwas mitschneiden. das war das eine und das andere eben einfach, dass es in der Jugendkultur so gut angekommen ist. Mhm. Da denke ich, zwei wichtige Gründe.
Viele haben damit ihre Vinylplatten aufgenommen, die Platte geschont, dann die Kassette gehört oder auch Radio aufgenommen. Man findet immer noch viele Kassetten mit alten Radioaufnahmen. Wann kam denn dann das Ende der Audiokassette und warum?
Ja, es ist genauso, wie sich reingeschlichen hat, hat sich es auch wieder rausgeschlichen. Und natürlich war schon die CD, die witzigerweise eigentlich auch von Philips erfunden wurde und vom gleichen Ingenieur, der auch die Kassette erfunden hat, 1983. Die CD hat die Kassette aber erstmal gar nicht so wahnsinnig verdrängt. Erst ab dem Zeitpunkt eigentlich, wo man dann mit einem CD-Brenner auch wieder da seine eigenen Sachen gestalten konnte. Ich denke mal, da ging dann der Niedergang der Kassette los.
Jetzt gibt's eine Retrowelle, lese ich. Viele Indie-Bands bringen ihre Platten wieder auf Tape raus in Kleinstauflagen. 2022 wurden mehr Tapes verkauft, also so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr, nämlich fast 200.000 bespielte Audiotapes weltweit. Und ich gucke dann immer erstaunt auf Auktionen wie bei eBay. Da werden bestimmte originalverpackte Leerkassetten für bis zu 299 Euro gehandelt. Und auch die guten Tape-Decks aus dieser Zeit sind wahnsinnig teuer. In Neuzustand zahlt man fünfstellige Summen. Was glauben Sie, woher das kommt? Warum gibt es so eine Lust, zumindest einer kleinen Nische, wieder zurück zur Kompaktkassette?
Also ich glaube, das ist was, was man auch ja bei Vinyl am Anfang hat beobachten können. Zum einen ist es, wie ich vorher gesagt habe, eben auch wieder ein bisschen eine Selbstinszenierung, gerade im Jugendbereich, wo man sagt, ja, guck mal, ich habe was, das habt ihr nicht, ganz besonders, ich mache jetzt nicht so, ich mache nicht Spotify, ich mache Kassette. Das ist natürlich schon eine Sache, wo man sich ein bisschen von den anderen abhebt. Und das andere ist, glaube ich, dass man einfach, dass es so eine gewisse Sehnsucht danach gibt, in einer voll digitalen Zeit irgendwie wieder physisch was in der Hand zu haben. Ne? Ein Mixtape in der Hand zu haben, wo jemand was draufgeschrieben hat oder ein Booklet gestaltet hat, ist halt was anderes, wie wenn ich jemandem einen Link zu einer Playlist schicke. Und da ist die Kassette halt so ein kleines, hübsches Päckchen. Würde ich sagen, ist halt mit dem Grund, dass man sagt, ich habe da was, einen physischen Tonträger in der Hand und ich Masse ab und das hat natürlich klar diesen Sound, diesen typischen Kassetten-Sound der vergangenen Jahre.
Ja, am Ende hatten wir ja auch in der Leitung ein bisschen Bandsalat, aber ich sage erstmal herzlichen Dank an Dr. Pia Fruth, Medienwissenschaftlerin am Institut für Medienwissenschaft der Uni Tübingen. Ihr Buch, vor 5 Jahren erschienen, aber gibt's noch beim Transkript Verlag, heißt Record Play Stop. Frau Fruth, die Profis sagen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.